Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart von Outdoor und ich spreche heute mit dem Test- und Ausrüstungsredakteur Boris Genielka und zwar zum Thema Zelte. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
In Heft 723, das am 6.6. rauskommt, ist auch ein aktueller Zelttest. Da mag ich jetzt schon ein bisschen Werbung für machen. Da sind 13 aktuelle Zelte im Test mit sehr spannenden Ergebnissen. Mhm. Und zum Einstieg mag ich einfach mit Boris ein bisschen drüber reden, allgemein über Trekkingzelte. Welches Zelt braucht man so? Was gibt's am Markt? Da würde es mich als erstes interessieren, welches Zelt taugt denn für wen?
Gut, also erstmal geht es ja um die richtige Größe. Wenn ich in den Laden gehe und brauche ein Zelt, dann werde ich als erstes sicherlich gefragt, wie groß soll es denn sein? Das heißt also, wenn ich zu zweit unterwegs bin, dann kann man sich überlegen, ob einem ein Zwei-Personen-Zelt reicht, weil es ist relativ knapp bemessen manchmal, oder ob man nicht doch wieder ein Drei-Personen-Zelt gleich nimmt und dann ein bisschen mehr Platz hat.
Gerade auch, wenn man einen großen Rucksack dabei hat, ne?
Genau.
Und dann zwei Leute und jeder einen dicken Rucksack, dann wird es doch ein bisschen eng.
Richtig, also das ist eigentlich die alles entscheidende Frage nach dem Platzangebot, das ich im Inneren dann habe. Und wie viel ich davon brauche, hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wo ich hingehe. Wenn ich in ein Gebiet gehe im Sommer, wo es ohnehin meist schon irgendwie ein bisschen wärmer und trockener ist, da kann ich natürlich Gewicht sparen, indem ich eher ein kompaktes Zelt nehme und dann eben leichter wandern kann, weil es nicht so auf den Rücken geht. Und nachts, ja Mai, dann nehme ich das Ding halt zum Schlafen, aber sitze eigentlich bis kurz davor dann eben auch vorm Zelt und genieße die Sonne. Wenn ich aber in ein Gebiet gehe wie Nordskandinavien, wo ich damit rechnen muss, auch im Sommer irgendwie von Stürmen heimgesucht zu werden oder vom Platzregen.
Klingt super.
Ja, ich rede aus Erfahrung. dann sollte man vielleicht doch irgendwie einplanen, dass man vielleicht auch mal einen ganzen Tag im Zelt verbringt. Und dann ist es natürlich gut, wenn man etwas mehr Raum hat, als gerade so eben ausreichend.
Eben Stichwort größere Apsiden dann auch, dass man vielleicht dann auch mal so mit wenigstens ein bisschen Dach über dem Kopf kochen kann.
Genau.
Klar, sollte man im Innenzelt sowieso nie
im Innenzelt wirklich
und
gar
Kocher
nicht.
Gar nicht, ne?
Richtig, ja. Aber im Außenzelt, also in der Apsis, also in diesen Vorräumen, die es da oft gibt oder in dem Vorraum, da kann man natürlich schon kochen, gerade wenn es, wenn man natürlich vorsichtig ist, klar, den Kocher gut kennt, nicht, dass er irgendwelche Stichflammen produziert, weil Zelte brennen ganz gut. Und wenn man natürlich für Belüftung sorgt. Aber die ist meistens zumindest so in nördlichen Gebieten. Immer dann, vor allem wenn man ins Zelt geht zum Kochen, dann hat man ja seinen Grund dafür. Dann ist es draußen einfach zu garstig. Und zu garstig bedeutet fast immer auch zu windig. Und dann habe ich auch ein bisschen Windbewegung im Außenzelt, also unterm Außenzelt. Und dann kann ich da auch einen Kocher betreiben. Da muss ich jetzt nicht irgendwie die Tür weit offen stehen lassen.
Ganz also, dicht sind, ist so eine Apsis ja eigentlich
nie.
Ne? Also da weht es ja immer gerne unten durch. Und also wenn man die wirklich dicht kriegt, dann den möchte ich mal sehen, der das geschafft hat.
Ja, nee, also man kann durchaus in der Apsis kochen. Das machen auch sehr viele. Aber man sollte halt wirklich aufpassen, dass man genug Abstand zum Zeltstoff hat, auch nach oben, gerade nach oben natürlich. Mhm. Und dass man insgesamt vorsichtig ist und da nicht irgendwie mit dem Fuß irgendwo sich verheddert und irgendwas umschmeißt und dann der Kocher vielleicht doch eine Flamme produziert, die dann das Zelt zum Abfackeln bringt. Das passiert offensichtlich auf meiner letzten Tour jetzt in Skandinavien vor einem halben Jahr, vor einem guten halben Jahr, bin ich über so eine Zeltleiche halt gestolpert, die halt komplett verschmürgelt am Boden war. Ja, ja. Da hat wohl einer mit dem Kocher nicht aufgepasst.
Ja, und im Winter muss man natürlich wirklich aufpassen, dass es einem nicht ringsrum alles zuweht. Stichwort Kohlenmonoxid.
Ja, genau, aber das ist ja also schon die Hardcore-Variante.
Das ist die Hardcore-Variante, aber ich wollte es jetzt nur mal erwähnen, weil es immer wieder Leute gibt, die denken, so ein Zelt ist doch gut belüftet, da kann mir auch im Winter nichts passieren. Also wenn man wirklich ringsum die Schneewurst liegen hat und dieses Zelt doch relativ gut dicht macht,
dann
kann
sollte
sein,
man definitiv aufpassen mit dem Kochen.
Ja. Apropos Winter, gibt es denn irgendwie Zelte, die ich eher für kalte Touren, eher für warme Touren nehmen würde?
Durchaus. Also man muss sich natürlich
ein Winterzelt oder das ist
ja, da gibt es schon ganz klare Kriterien. Also ein Winterzelt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es komplett winddicht zu verschließen ist. Und zwar sowohl das Außenzelt, sprich also die Lüfter, als auch das Innenzelt. Viele Zelte haben ja im Außenzelt Lüfter eingebaut, was gut ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Schneesturm hat, dann kommt es natürlich durch diese Lüfter rein. Wenn der Wind waagerecht oder wenn der Schnee waagerecht fliegt, dann wird der da reingedrückt und staubt das ganze Zelt innen
voll.
Ja, das
gibt so einen ganz feinen Siebeffekt. Ne?
Je nachdem, wie groß die Lüfter sind, kann das auch ein bisschen mehr als ganz fein sein. Also ich hatte schon eine komplett zugeschneite Apsis und alles, also zugeschneite Schuhe, alles da gehabt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass es nachts so schneit. Also da kommt dann doch viel mehr rein, als man es jetzt eigentlich so gemeinhin vorstellt. Und das Innenzelt sollte natürlich auch keine Moskitonetzeinsätze haben, die man nicht verschließen kann. Mhm. Also wenn das so ein kleines Eckchen irgendwo ist und dahinter ist nur Außenzeltstoff, also geschlossener, kein weiterer Lüfter, den ich auch nicht zumachen kann, dann kann man damit vielleicht noch leben. Aber es ist besser, das Innenzelt ist wirklich komplett winddicht.
Ja, und gerade in Skandinavien kann es ja auch im Sommer mal irgendwie kurz eklig werden und schneien, wenn man da auf dem Fjell sitzt. Also es ist dann auch nicht nur ein Winterzelt, sondern auch vielleicht ein Skandinavien-Sommerzelt, bei dem man darauf achten sollte, dass man es
richtig also gut zukriegt. Generell raten wir dazu, für Skandinavien-Touren, Schottland, Island, Kanada, überall, wo es halt wirklich kalt und windig zugeht, auch im Sommer Zelte zu nehmen, bei denen das Innenzelt nicht zu luftig ist. Mhm. Also wenn ich da große Moskitonetzflächen habe, das ist gerade ziemlich in Mode, weil das geht natürlich, das nimmt dem Zelt Gewicht ab, also das Zelt wird dadurch leichter und es ist ja auch ein schönes, luftiges Klima, wenn es draußen warm ist, aber wenn ich die habe und ich kann die nicht verschließen, dann zieht es ständig durchs Zelt. Also es ist wirklich, ich habe das mal gemessen, ich hätte mal auf einer Tour, beziehungsweise in einem Urlaub, da habe ich zwei Touren gemacht, einmal mit einem Zelt, das innen komplett dicht war, das Innenzelt, und eines, wo ich ein paar Moskitonetz-Einsätze hatte und wo der Rest des Stoffes auch sehr, sehr dünn war. Und es waren dann tatsächlich ungefähr 5 Grad Unterschied im Innenzelt. So weil man ja zu zweit, wenn man da drin sitzt, gut, da war sogar auch noch ein Hund dabei, also waren wir eigentlich zu dritt, dann wärmt man ja diesen Innenraum auf und wenn der die Luft gut hält, dann ist das relativ kuschelig da drin. Also es wird nicht richtig warm, aber es ist eben auch nicht so kalt wie draußen. Wenn ich aber da jetzt einen Stoff habe, wo dauernd das Ganze, wo der Wind halt durchweht und wo die Abwärme rausströmen kann, dann wird es kalt.
Aber 5 Grad finde ich schon erstaunlich. Apropos Unterschiede, die großen zwei Zeltformen sind ja Tunnel und Kuppel. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Vor- und Nachteile von beidem?
Ja, das ist relativ flink erklärt. Also ein Tunnelzelt bietet eigentlich das beste Raum-zu-Gewichtsverhältnis. Da hat man keine sehr langen Bögen, sondern die Bögen gehen ja dann tunnelförmig von der einen Seite zur anderen Seite. Dadurch lässt sich das Zelt super schnell aufbauen. Man hat einen recht schönen Raum. Das Zelt ist relativ leicht gemessen an seiner Größe.
Man muss es aber gut abspannen.
Das ist der Nachteil. Ja. Man muss ein Tunnelzelt wirklich richtig gut abspannen. Das wird immer sehr hochgehängt und als wahnsinnig nachteilig angesehen, ist es aber gar nicht, weil ich muss auch ein Kuppelzelt richtig abspannen. Wenn ich draußen unterwegs bin, und ich bin jetzt nicht irgendwo im Sommer vielleicht vor der Haustür, wo es einfach auch nicht weht, dann tue ich gut daran, das Zelt immer richtig abzuspannen. Egal, ob das ein Tunnel ist oder ein Kuppelzelt. Also auch ein Kuppelzelt.
Wirklich alle Leinen, die so außen dran sind, benutzen.
Ja, wirklich. Beim Tunnelzelt ist es halt wichtiger, weil die Stabilität dieser Konstruktion insgesamt eher niedrig ist. Das muss ich also stabilisieren durch diese Leinen. Das heißt, die muss ich auch richtig fest in den Boden drücken, die Heringe, und dafür sorgen, dass sie auch nicht rausfliegen können bei starkem Wind. Beim Kuppelzelt ist es aber auch kein Fehler, darauf zu achten. Es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber so groß sind die Unterschiede nicht. Also ein Kuppelzelt ist vielleicht minimal komplizierter aufzubauen. Ich habe nicht ganz den schönen Raum unbedingt, den ich im Tunnelzelt habe. Es wiegt vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es steht insgesamt schöner. Und ein ganz großer Vorteil, wie ich finde, ist, dass du beim Kuppelzelt oft Seitenabsieden hast. Das heißt, jeder, wenn du ein Zwei-Personen-Zelt hast.
Hast du vorne, hinten?
Nee, hast du links und rechts. Das heißt, man hat also an den Seiten die Apsis auf der gesamten Liegefläche. Also die Apsis ist dann eben auch sehr lang. Und jeder kann so zur Seite sein Gerümpel da managen oder auch einfach auch rausgucken und in die Landschaft gucken.
Und nachts, wenn es mal drückt, muss man nicht über den anderen rüberklettern. Das ist auch ein
oder
Vorteil.
Man stört ihn halt auch gar nicht, weil man einfach zur Seite dann entschwindet. Und beim Tunnelzelt ist es meistens so. Querliegertunnel sind da die Ausnahmen, aber die gibt es nur recht wenig am Markt. Da habe ich halt die Apsis vorne und wenn ich Glück habe, hinten auch noch eine. Da kommt man auch nicht ganz so bequem raus. Da muss man ja meist auf allen Vieren erstmal so raus.
Hat natürlich Stichwort Wind und so auch den Vorteil, dass man quasi ums Eck meistens rausgeht. Gut, es gibt ja auch bestimmt Tunnel, wo dann der Eingang auch in Längsrichtung ist. Ne? Aber ich kenne das eher so ums Eck rum und da hat man, sage ich mal, nochmal so einen Windschutz ein bisschen, ne? Wenn man Glück hat.
Dann eins möchte ich nicht vergessen, das ist die Lautstärke. Die wird oft nicht bedacht bei der Wahl des Zeltes. Tunnelzelte sind lauter Also sie flattern einfach mehr. Man hat viel mehr Stofffläche, die nicht von Gestängen stabilisiert ist und gestrafft wird. Und auch wenn ich es noch so gut abspanne bei entsprechend starken, gerade wenn ich böigen Wind habe, der kommt ja oft vor draußen, dann kann das richtig knallen. Und es kann so laut sein, dass man auch mit Ohrstöpseln nichts ausrichten kann und dann da nachts Licht und nicht schlafen kann, weil es wirklich ständig einen Knall gibt, der richtig laut ist. Das hat man bei Kuppelzelten eben nicht. Also wenn man eher einen leichten Schlaf hat und geräuschempfindlich ist, und man geht eben auch in windige Regionen, dann ist, glaube ich, ein Tunnel jetzt nicht unbedingt die beste Wahl.
Ja, ich stelle mir es auch beim Abspannen gerade im felsigen Gelände schwieriger vor, logischerweise. Ne? Und da bin ich vielleicht mit dem Kuppel ein bisschen besser dran, noch, weil das einfach in sich schon mal stabil steht, selbst wenn ich es jetzt Klar. nicht super abgespannt kriege. Ne?
Klar, ja, wenn man in die Berge geht, ist natürlich ein Tunnelzelt aufgrund seiner Form. Meistens haben sie auch eine längere Apsis, da braucht man oft eine ziemlich große Fläche. Und wenn ich wirklich... Ich glaube, das machen nicht so viele, in die Berge gehe und im steinigen Gelände zelte, dann kann man sagen, ja, guck mal lieber nach einer kompakten Kuppel mit nicht zu viel Fläche, also nicht zu viel Grundfläche, die du auf kleiner Fläche aufbauen kannst und lass das Tunnelzelt dann lieber sein.
Mhm. Ja. Was muss ich denn so ausgeben für ein Zelt, mit dem ich ein paar Jahre lang happy unterwegs bin auf Trekkingtouren?
Also das hat der aktuelle Test auch gezeigt, man kriegt echt schon richtig gute Modelle für 300 Euro. Das ist, wahrscheinlich gibt es auch noch welche, die ein bisschen günstiger sind. Die hatten wir diesmal aber nicht dabei. Die Preise sind gerade bei Zelten enorm gestiegen in den letzten 12 Monaten.
Ja, wie überall.
Ja, aber da ist natürlich auch sehr viel Material sehr teuer geworden. Ist ja, gerade Aluminium auch, die Gestänge, die Heringe. Also 300 Euro kriegt man aber auf jeden Fall was richtig Gutes schon.
Jetzt, wo du gerade sagst, Aluminium, gibt es überhaupt noch Fiberglas-Gestänge-Zelte?
Ja, das gibt es schon noch. Ja, das sind dann die richtig günstigen Zelte.
Ich wollte gerade sagen.
Die gibt es auch immer noch, aber das ist schon, also Fiberglas ist schwer, es ist nicht besonders stabil, es ist extrem nervig vom Handling mit diesen überstehenden Hülsen, die diese einzelnen Segmente verbinden, die dann in die Kanäle reinzufummeln und vor allen Dingen wieder rauszufummeln, ist echt, das macht keinen Spaß.
Und die werden eben auch mit der Zeit sehr spröde, ne? Also du hast auch ja die Chance, dass die wegschmettern.
Ja, das ist was für einen Garten oder wenn ich sage, ich probiere das mal mit diesem Zelten mal an einem Wochenende aus, keine Ahnung, ob ich das jemals wieder tue, dann kann man in die Richtung mal gucken. Aber dann würde ich auch eher sagen, nee, auch dann leider lieber ein anständiges Zelt, dann weißt du auch gleich, ob es dir Spaß macht oder nicht, weil mit so einer Fiebergasgurke
macht es meistens. Gibt es ja auch immer mehr, dass man auch wirklich gute Ausrüstung leihen kann.
Genau, richtig.
Globetrotter bietet das, glaube ich, an und verschiedene andere Hersteller auch. Ne?
Ja.
Was eigentlich eine super Sache ist, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil wenn das Zelt, sag ich mal, 355 Tage im Jahr liegt und 10 Tage wird es benutzt, ist das natürlich wirklich eine Überlegung, leihe ich mir ein gescheites und habe den Platz im Keller frei und das braucht dann halt nicht jeder ein Zelt. Worauf achte ich denn am besten beim Auf- und Abbau? Jetzt hatten wir es ja schon eben durchschieben von Gestänge, dass das beim Fiberglas-Gestänge doof sein kann. Hast du spezielle Tipps abseits vom gut abspannen, was man worauf man achten soll?
Was eigentlich offensichtlich ist, dass man natürlich schaut, dass der Boden halt irgendwie halbwegs eben ist, keine Löcher aufweist. Wenn, dann kann man die vielleicht auch füllen. Das macht durchaus Sinn, da vielleicht irgendwas zu suchen, was dann in diese Einbuchtung reinpasst. Dann hat man wieder eine gerade Liegefläche.
Eben sowieso Untergrund, ne? Dass man vielleicht nicht gerade auf einem Distel fällt.
Gut, das ist, glaube ich, auch irgendwie,
ne?
Natürlich, da sollte man drauf achten. Ich glaube, das macht aber jeder eigentlich auch. Also die Fläche muss irgendwie schon so sein, dass man sagt, ja, da möchte ich mich gern hinlegen. Und den Kopf vielleicht auch nicht unbedingt nach unten. Also wenn man ein Zelt hat, wo man sich in beide Richtungen liegen kann, was sich nach hinten zum Beispiel verjüngt, wo vorne der Eingang ist, dann gucke ich natürlich schon so, dass ich das so aufbaue, dass der Kopf eher ein bisschen erhöht ist. Das kann ganz wichtig sein.
Vom Wind
her? Man sieht das nicht immer unbedingt. Ja. Ich mache es ganz häufig so, dass ich, weil ich da auch empfindlich bin, mit dem Kopf nach unten schlafen, ist wirklich sehr unangenehm. Einfach mal kurz hinlegen. Also das Zelt, wenn es nicht windig ist, kann man ja das Zelt auch schon so auflegen. Da muss man sich hier nicht in den Schmutz legen. Und dann legt man sich auf das Zelt drauf und dreht sich einfach einmal und prüft dann mal, okay, ist das oben oder ist das oben? Mhm. Findet man dann relativ schnell raus.
Ist ja auch unangenehm, wenn man die ganze Nacht permanent versucht, vom Mitschläfer wieder wegzukrabbeln, auf dem man permanent runterrollt.
Das, ne? Auch,
also das ist auch
genau,
so ein Ding.
Sowas. Ne? Wind, ja klar, wenn es eindeutig ist und der Wind nicht vorhat zu drehen, dann sollte man natürlich...
Lieber Wind, drehst du heute
Ja,
Nacht.
Genau. Also klar, es gibt ja Hauptwindrichtungen nicht. Also, das sollte man natürlich auch mit beachten. Ja, ganz klar. Ja, das wird man aber, glaube ich, auch
das
automatisch.
Heißt,
der Eingang sollte nicht dahin zeigen, wo der Wind gerade herkommt.
Ja, und beim Tunnel? ist der dann eher mit der Windrichtung aufzubauen? Weil der auch seitenwindempfindlich eher ist durch die Bögen oder sehe ich das
falsch? Also unsere Tests mit der Windmaschine zeigen, dass Tunnel auch von der Seite unglaublich windstabil sein können. Ja,
okay. Richtig.
Teilweise sogar windstabiler als von der Schmalseite. Das hängt aber vom einzelnen Modell ab und auch von den Abspannoptionen, die man hat. Aber ich würde auch vorschlagen, lieber die Längsseite, weil die hat weniger Angriffsfläche und es ist leiser. Mhm. Also da flattert es dann auch nicht ganz so laut.
Gut. Ja, ihr habt das ja genau in eurem Test.
Also die Schmalseite, nicht?
Ja, die Schmalseite zum Wind. Ihr habt das ja in dem Test, wart ihr ja wieder in Dänemark vor der großen Windmaschine.
Ja.
Da habt ihr das ja wieder mal ausprobieren können,
ein großer Spaß.
Zelt geht wann in die Knie und wie stark. Und das sind natürlich dann auch solche Erkenntnisse, okay, die Tunnel sind eben auch quer dazu aufgebaut, durchaus auch stabil. Ne? Ja. Hätte ich jetzt gesagt, boah, das haut es dir sofort um die Ohren, der Wind schlüpft schon eher unter die Wand eben drunter und hebt das Zelt. Aber wenn du sagst, das geht schon auch.
Was halt wirklich extrem wichtig ist, wir hatten das vorhin schon mal, sind dann wirklich solide steckende Heringe. Mhm. Das ist, man glaubt nicht, welche Kraft dann doch auf die Abspannschnüre wirkt, gerade beim Tunnelzelt, gerade wenn es von der Seite angepustet wird. Also da reicht so ein kleiner Pin, wie sie auch manchmal mitgeliefert werden. Also ich plädiere schon dafür, beim Zelt nochmal zu checken, habe ich A, genug Heringe, um es wirklich vollständig abzuspannen. Mhm. Oft ist nämlich nicht die entsprechende Anzahl an Heringen dabei.
Ach.
Ja, sondern oft auch nur so, dass es halt gut geht, aber eben nicht perfekt, dann fehlen dann doch irgendwie Nummer 4, 5 und die können entscheidend sein. Und sind diese Heringe auch wirklich ausreichend lang und breit? Also mit so einfachen Hakennägeln, wie sie manche einfache, also eher auch günstige Zelte dann mitliefern, würde ich Abstand nehmen. Die kann man eigentlich gleich zu Hause lassen und dann geht man lieber nochmal ins Geschäft und kauft sich anständige V-Profil-Heringe, die auch, je nachdem wo ich hingehe, Skandinavien würde ich sagen, auch eher gern extra lang sein dürfen. Mhm. Und pflanzt die auch richtig in den Boden. Das heißt nicht
senkrecht. Biester verbiegen sich ja auch gerne mal, ne?
Ja, stabile V-Profil-Heringe, da gibt es mittlerweile echt sehr viele gute, die auch nicht viel wiegen, so 12 Gramm das Stück oder so und trotzdem richtig, richtig stabil sind, sich nicht nur leicht verbiegen und auch gut halten. Aber es ist wirklich essentiell, ich habe es jetzt selbst erlebt auf meiner letzten Tour, da ist mir tatsächlich ein Zelt zusammengebrochen, weil es die Heringe rausgerissen hat, nachts die, obwohl es V-Profil-Heringe waren, obwohl der Boden gut war, obwohl ich alle paar Stunden raus bin und die nachgekontrolliert habe. Einmal habe ich dann eben doch zu spät kontrolliert, da ist das Zelt dann gebrochen. Also es ist schon ärgerlich dann, weil man dann mit der Reparaturhülse dann da rumfummeln muss und dann regnet es meist auch noch und so. Also,
ja, das passiert ja nicht gerade im sonnigen
Moment. Nee, genau, richtig. Und das passiert vor allem auch gerne nachts. Natürlich, klar, so tagsüber hat man das Zelt ja nicht aufgebaut.
Wo war die Stirnlampe?
Ja, also wirklich nicht zu unterschätzen. Da gerne auch nochmal 100 Gramm mehr mitnehmen und richtig gute Heringe.
Ja, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, was man vielleicht so an kleinen Aufpimphilfen machen kann oder auch so Gadgets, mit denen man sich ein bisschen komfortabler, gemütlicher macht?
Also auf Trekkingtour sind dann, wie gesagt, Abspannleien und Heringe das A und O. Ein bisschen gemütlicher, das betrifft dann ja eher so die Innenausstattung, dass ich sage, ja, ich nehme eine bequeme Matte mit oder sowas. Ein Punkt ist vielleicht noch so eine Bodenwanne, die ist ja gerade in Europa und vor allem in Deutschland wohl sehr beliebt, dass man noch zusätzlich zum Zelt eine Bodenplane mitnimmt. Skandinavier schütteln da auf mit dem Kopf und Amerikaner glaube ich sowieso. Braucht man auch nicht wirklich. Kann man machen, sicherlich. Schützt natürlich noch den empfindlichen, die Bodenwanne des Innenzeltes. Wenn man jetzt ein Ultraleichtzelt hat, da kann es vielleicht sinnvoll sein, weil die Bodenwanne da sehr dünn ausfallen, aber dann wird aus dem Ultraleichtzelt eben auch nur noch ein Leichtzelt, wenn ich eine Plane einstecke.
Wenn ich da noch eine Plane mitnehme, bin ich mit dem Ultraleicht halt nicht mehr ganz so.
Eine Alternative dazu ist, wenn man wirklich Angst um seinen Boden hat, das muss man ja auch nicht immer haben, je nachdem, wo man halt zeltet. Es gibt ja viele gute Stellen, aber vielleicht hat man mal eine Tagesetappe, wo ich dann am Ende wirklich nur irgendwo im steinigen Gelände bin, irgendwie höher auf dem Pass und so und dann muss ich jetzt auch einen Apfel beißen und mein Zelt da irgendwo aufbauen, dann kann man natürlich auch was unter das Zelt legen. Mhm. Also irgendwas, im Idealfall natürlich eine ganz dünne Isomatte, nicht eine selbstaufblasende.
Also Eigentor.
Genau. Aber vielleicht findet man irgendwas, was man unter das Zelt packen kann. In solchen Regionen natürlich dann seltener irgendwelche Laubäste, da wird man kaum was finden. Wobei Äste auch nicht gut wären. Das wären dann eher irgendwie, dann moosige Stellen. Also das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, wenn ich irgendwie Steine hatte, die wirklich gar nicht rausgingen und die waren spitzer und die drohten den Zeltboden vielleicht zu beschädigen, dass ich geguckt habe und von irgendeinem Stein irgendein Moospolster abgekratzt habe und da eben platziert habe, wo dann der Stein irgendwie gegen den Zeltboden drückt. Sowas kann man natürlich schon machen. Ja. Oder man nimmt halt so einen Zeltteppich mit, da gibt es was ziemlich Gutes. Das wird von Expert immer noch angeboten. Das heißt, glaube ich, bei Expert Multimat. Das ist eine 2 mm dünne Evazote Isomatte. Die ist 1 Meter auf 2 Meter. Und die wiegt nicht viel. Ich meine irgendwie 200 Gramm oder sowas. Mhm. Lässt sich auch relativ klein zusammenrollen. Und das ist ein prima Backup einmal für die Isomatte, falls man mal irgendwie ein Loch drin hat und kriegt es nicht identifiziert und geflickt. Mhm. Dann hat man wenigstens da noch eine kleine Polsterlage. Aber man kann es auch gut als Schutz unter den Zeltboden dann legen.
Oder man nimmt es an schönen Tagen vielleicht auch mal für Forstzelt, ne? Wenn man da nicht so direkt
irgendwo ja, oder für die Picknickpause mittags, wenn man da vielleicht einen feuchten Boden hat, einfach die Multimeter raus. Also das ist echt ein ganz tolles Ding. Vor allem
muss man
da
nicht alles rauszerren, sondern kann zu zweit, zu dritt vielleicht auch gemütlich auf dem Ding sitzen. Und
richtig,
hat dann noch sowas
kostlich
Kleines,
viel, wiegt nicht viel, aber ist echt sehr flexibel.
Ja, das klingt doch ganz gut. Ja, jetzt haben wir es aber schon vorher mal ein bisschen von schlimmen Sachen gehabt, die einem passieren können, wie es gehen mir doch die Zeltheringe raus. Was war denn deine schlimmste Zeltnacht? War das eben die, wo die Heringe gezogen wurden?
Nee, das nicht. Da war
die
Nacht schon fast vorbei. Zum Glück ist es um 3 Uhr morgens zusammengebrochen. Da wurde es schon fast wieder hell. Nee, in Schottland war das mal. Da musste ich mal ziemlich weit oben übernachten auf dem Grat oder auf dem Kamm. Es war jetzt noch ein bisschen Wiese noch vorhanden, sodass wir also gerade noch mal ein freies Fleckchen für ein Zelt gefunden haben. Und wir hatten ein Tunnelzelt dabei. Es war schön leicht, aber es war, wie ich vorhin schon sagte, unglaublich laut. Also wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, weil es diese Böen.
Also gar nicht die Sorge, dass ihr weggeweht werden könnt, sondern einfach der Krach,
der Schere-Krach. Da haben wir also auch wirklich Heringe wirklich sehr gut reingekriegt und haben dann auch Steine gefunden, die so schwer waren, dass wir sie kaum anheben konnten und die auf die Heringe noch draufgepackt. Da waren wir sicher, dass da nichts rausreißt. Das
dann
ist auch
macht
nicht
die Leine zingen.
Ja, nee. Also das in dem Fall war es sogar ein Hilleberg-Zelt. Also da machte ich mir dann auch nicht unbedingt Sorgen um das Material. Aber es war, unerträglich laut. Also das ist, man hat es ja auch, wenn man auf dem Kamm steht, da gibt es ja schon Stellen, wenn man gerade, wenn man sich dann etwas in die Knie geht zum Beispiel, nicht ganz oben steht, da pfeift so quasi der Wind von der Windseite dann über den Kamm halt rüber und man ist so ein bisschen in so einem Vakuum drin. Es ist da gar nicht so wenig. Und das war so eine Stelle. Da haben wir dann das Zelt auch aufgebaut, dachten wir, hi, wie fein. Hier ist es ja gar nicht so schlimm, als hier vielleicht vorne an der Kante, 1 Meter daneben. Aber es kam dann eben immer wieder diese Böen dann da rein. Also es gab dann immer wieder einzelne Schläge, die einen dann haben nicht schlafen lassen. Ja, aber gut, mei, dafür war die Aussicht schön.
Ja, und irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer.
Mit was gehst du denn dann am liebsten auf Tour? Tatsächlich mit dem Tunnel oder mit dem Kuppel? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Doch, ich habe vieles ausprobiert. Ich habe auch schon Geodäten mitgeschleppt. Also Zelte, bei denen sich die Gestängebögen an vielen Stellen mehrfach kreuzen.
Das war diesmal gar nicht im Test, ne?
Geodäten? Doch, wir hatten ein Zelt dabei, was eine grob eine geodätische Form hat. Die ja sehr schwer sind und kompliziert aufzubauen, aber eben dafür unglaublich leise im Wind stehen.
Ja, aber ich glaube, wenn man je mehr Stangen man da durchzufieseln hat, umso komplizierter ist
das. Ja, gut, aber mei, ob ich da nur 5 Minuten für den Aufbau brauche oder 10 Minuten, ich finde das Thema Aufbau wird oft ein bisschen zu hoch gehängt, weil letztendlich, ich habe dann nachher 10 Stunden Spaß in meinem Zelt. Ob ich da jetzt 3 Minuten länger für den Aufbau brauche, ist eigentlich vollkommen Wuppe.
Ich finde den Abbau persönlich auch immer viel schlimmer, weil dann hat man sich vielleicht eingerichtet und muss dann den ganzen Kram wieder in seinen Rucksack kriegen.
Ja, und da ist er auch meistens nass. Genau, da ist dann nass und Kondens. Und im Abbau, im Wind ist auch nicht so richtig lustig. Aber ich. Mittlerweile tendiere ich ganz klar zu Kuppelzelt, muss ich
Kuppelzelt,
sagen.
Kuppelzelt, ja.
Es sieht auch schöner aus, finde ich, aber das ist jetzt ein rein ästhetischer Aspekt und Geschmackssache. Ich fotografiere gerne auch draußen und es ist dann oft ein Tunnelzelt, da gibt es ja auch sehr gute Modelle, gar keine Frage, aber man hat ja oft dieses Problem, dass man da eben dann die Apsis vorne und hinten hat und nicht an den Seiten. Und ich finde gerade so die Seitenapsis total bequem. Man kommt leicht raus und rein und man kann einfach so auf der Seite im Zelt liegend, sie auf den Arm gestützt, dann irgendwie ein Käffchen nippen und man guckt raus in die super Landschaft und hat dann irgendwie die ganze Zeltseite kann man meistens öffnen, auf der ganzen Liegelänge quasi, also eine 2 Meter Aussicht, 2 Meter.
Also das Knielkasche. Panoramafenster.
Das ist großartig.
Ich sehe schon. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch auf den aktuellen Test zu sprechen kommen. Wie gesagt, 13 Zelte waren drin. Jetzt habe ich erfahren, doch ein Geodät dabei. Jetzt ich habe ein bisschen gespickelt, aber habe gedacht, es sind diesmal nur Kuppel.
Ja, es ist ja eigentlich auch, also streng genommen sind die meisten Geodäten ja auch keine Geodäten.
Aha.
Geodätische Form ist ja ein wirklich ein ganz exaktes Halbrund, ja. Aber es wird halt oft so genannt. Ich habe es in Test auch nicht Geodät genannt, weil das wird einfach zu viel Fragen aufwerfen. Das ist im Prinzip eine Kuppel, wo sich halt die Stangen halt ein bisschen öfter kreuzen.
Okay, dann habe ich doch richtig.
Ja, ja, ja.
Also richtig gespickt.
Es könnte aber gut sein, dass die eine oder andere Webseite das Zelt als Geodät verkauft.
Okay. Mhm. Okay, ja, das sind dann Feinheiten, denke
ja,
ich mal.
Ja, das ne? ist auch nicht wichtig.
Gab es denn irgendwelche Ausreißer nach oben, nach unten oder Überraschungen in dem Test oder irgendwelche neuen Erfindungen, wo du sagst, boah, das ist jetzt wirklich mal so, hatten wir das noch nicht?
Überraschungen. Insofern, es gab zwei Erkenntnisse, über die wir uns eigentlich sehr gefreut haben. In der Vergangenheit hatten wir eigentlich immer Zelte dabei, die im Wind nicht so richtig gut standen. Die schon so bei 60 km/h, hört sich jetzt viel an, ist vielleicht auch für Deutschland jetzt auch eher viel, sage ich mal. Aber in Skandinavien ist das eigentlich da an der Tagesordnung oder in anderen Regionen und auch in den Bergen oben, wenn man höher als 2000 Meter ist, die bei 60 km/h schon einfach umgefallen sind oder eingeknickt sind oder wo die Gestänge dann zerbrochen sind.
Oh.
Und wir
trotz ja Alugestänge sind die Gestänge bei 60 schon gebrochen.
Das hatten wir schon gehabt, ja. Mhm. Und das sind, wir blasen ja die Zelte von beiden Seiten ein, also längs und quer, um einfach zu gucken, okay, gibt es da einen Schwachpunkt vielleicht, gell? Und das hatten wir diesmal gar nicht gehabt. Also wir hatten wirklich alle Zelte durch die Bank weg, alle 13 Modelle haben zumindest so bis 70, 80 super stabil und das ist schon mal ein ganz toller Wert. Es waren dann nur zwei dabei, die nicht ganz auf 100 kamen von beiden Seiten, also wo eine Seite dann immer ein bisschen schwächer war und noch in dem Bereich lag von unter 100. Aber das ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, man braucht ein Zelt hier so für Deutschland und Mittelgebirgstouren oder auch mal für so für die Alpen, dann reicht das trotzdem locker aus. Also das hat man ja nicht so oft.
Ich meine, es geht auch nicht jeder auf eine Expedition, wo es so ganz hart wird.
Genau,
ne?
Nur wenn ich wirklich sage, und das wollen ja schon viele, das ist ja auch eine tolle Landschaft, und da macht es ja auch wahnsinnig viel Spaß nach Skandinavien, da sagen wir dann schon, nee, also da soll es schon 120 aushalten, weil das hat ja auch mein letzter Urlaub gezeigt, das kommt relativ oft vor. Und es war weit mehr als 120, also man konnte kaum stehen draußen. Und das kenne ich eigentlich so aus Skandinavien, muss ich sagen.
Dass man kaum draußen stehen konnte, so krass?
Ja, jetzt nicht jeden Tag, aber so auf einer Tour, die meist ja so zwei Wochen dauern, mindestens immer ein, zwei Tage und das reicht ja.
Ja, das reicht, Dicke, wenn man das falsche Zelt mit hat.
Ja, wenn es am letzten Tag ist, ist ja okay, aber in meinem Fall war es am zweiten Tag oder zweiten Nacht, das war da nicht so okay.
Ja,
gut, aber nichtsdestotrotz, also das war eine Überraschung, die Zelte waren relativ stabil alle und die waren auch ausreichend lang.
Ah, ja.
Wir haben ja auch öfter mal Zuschriften bekommen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, hey, also die Dinger sind halt echt irgendwie ein bisschen knapp. Ne? Wenn ich dann drin liege mit meiner Isomatte und so, die Zelte laufen ja dann oft, also die Innenwände sind ja nicht senkrecht, sondern die gehen ja so schräg hoch, gell? Und wenn man dann im Katalog auf diese Maße guckt, die da angegeben werden, diese Grundrissskizzen, dann steht da 2,20 Meter Länge und denkt man, ach, das reicht ja locker für mich. Es reicht eben oft nicht locker, weil nämlich dann zumindest am Fußteil geht es dann relativ schräg hoch. Das heißt, da, wo ich dann liege, heutige Isomatten haben ja oft bloß 5 bis 10 cm Höhe und dann kommt noch der Schlafsack und wenn man jetzt auf dem Rücken liegt, die Füße noch dazu, dann ist man mindestens 30 cm hoch und in der Höhe haben die Zelte keine 2,20 Meter mehr, je nach Zeltform. Viele hatten damals, bei unseren letzten Tests hatten die Längen gehabt, manche von ungefähr 1,75 Meter oder sowas.
Aber so groß ist ja schon der Schläfer, wenn es blöd ist.
Genau, ne? Und dann kommt noch Schlafsack dazu. Also ich habe ja noch die Isolation im Kopf und am Fußteil. Das heißt, jemand, der 1,70 Meter groß ist, der braucht eigentlich eine Liegelänge von mindestens 1,85 Meter, eher von 1,90 Meter. Mhm. Und das war in der Vergangenheit schon so, dass das nur ganz wenige Zelte eigentlich, also vielleicht 50% der Testzelte erreicht haben.
Okay.
Ja, da kann man sagen, okay, wer klein ist, den interessiert das nicht. Das ist okay, man kann sich auch ein bisschen schräg reinlegen und nicht jeder liegt ausgestreckt. Viele schlafen ja irgendwie mit angewinkelten Beinen, dann ist das ja alles kein Thema. Aber wir müssen ja mal davon ausgehen, dass die Leute sich auch mal gerne ausstrecken wollen. Und dann ist es schon wichtig, dass das Zelt eben eine Liegelänge hat, die, sagen wir mal, mindestens 1,90 Meter ist. Und das haben wir diesmal im Testfeld komplett gehabt. Wir hatten kein Zelt, was weniger hatte als 1,90 Meter. Und das hatten wir eigentlich noch nie in keinem Test. Und wahrscheinlich kam das Feedback wohl auch bei den Herstellern an, dass sich dann noch einige gewundert haben, dass die Zelte einfach nicht ausreichend lang sind.
Gibt es denn Zelte für extra große Leute? Also Freunde von mir, die sind wirklich alle um die 2 Meter. Also die Personen allein schon. Ne? Und ich meine, wenn die ein Zelt mit 1,90 Meter haben, da lachen die ja immer noch. Ne?
Ja, natürlich, klar. Also es gibt jetzt keine ausgewiesenen XL-Zelte oder sowas. Das, das macht keiner. Da wäre die Serie auch zu klein, das wären zu hohe Kosten. Aber es gibt Zelte, die einfach auch eine Liegelänge haben von 2,20 Meter. Das würde in dem Fall dann serienmäßig.
Das ist dann eher für die Leute, die noch einen Rucksack querlegen wollen oder eben für sehr lange Menschen.
Genau, ja, es gibt auch es gibt eine Marke, das ist die Marke Wechsel aus Berlin. Da hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr ein Modell im Test. Da ist das Innenzelt auch nicht gleich lang. Das heißt, also wir haben eine kurze Seite und eine lange Seite. Das ist recht praktisch, weil oft sind ja auch die beiden Leute, die da drin schlafen, auch nicht beide gleich lang. Und dann kann der Längere auf der längeren Seite schlafen, die in dem Fall, glaube ich, sogar 2,70 Meter Maß.
Ach du je.
Ja, ja, ja. Und die Kürze
war... Kleinkind dazu nehmen.
Und die Kürze war irgendwie bei 2 Metern oder 1,90.
Ja, was ja auch schon mal schön ist.
Das ist auch schön, ja, ja. Aber das, wie gesagt, das geben wir ja auch an, die Liegelänge bei uns in den Testbriefen nochmal. Die ist dann eben in einer 30 cm Höhe gemessen.
Ah, wollte gerade sagen, ihr messt dann nicht unten, sondern
wir messen planen unten natürlich
schon die dicke
auch.
Matte
genau.
Plus Schlafsack, plus hochstehende Füße.
Ja.
Preist ihr da richtig. Sozusagen ein bisschen mit
Also
ein.
Wir haben ja die Grundrissskizze, die erstellen wir auch selbst nach unseren Messungen. Das ist dann wirklich die Maße am Boden gemessen. Und dann haben wir aber noch die Nutzfläche, die geben wir in den Testbriefen an in Quadratmetern. Die ist dann eben in 30 cm Höhe gemessen und auch die Liegelänge, die auch in 30 cm Höhe gemessen wurde.
Und eure 13 Modelle, in welcher Preisspanne waren die?
Das günstigste kostete 300 Euro und das teuerste 1190.
Ja, das ist schon eine ganz schöne Range. Ne?
Kann man das ist eine große Range. Ne? Das Groderzelte lag aber so bei 600, kann man sagen. So zwischen 500 und 700 hat sich sehr viel abgespielt. Okay. Oder 500 und 600 Euro. Es gab auch einige für 400 rum und so. Aber es gab dann nur wenige eigentlich, die so um die 1000 lagen.
Und du hast ja gesagt, selbst die im unteren Bereich um 300 war einwandfrei, war jetzt kein Problem. Also das kann man auch ruhigen Gewissens kaufen, wenn man weiß, er geht auch ein paar Mal auf den Track.
Ja.
Das wird einem.
Da haben wir einige richtig gute Spaß Modelle dabei. Haben. Wir haben drei Modelle, eins für 300, eins für 350 und eins für 400 Euro. Die hätten dann ja einen Kauftipp verdient, wir vergeben aber nur einen. aber man liest es dann auch, man kann es rauslesen. Ja. Also wirklich alles drei richtig tolle Zelte zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gut, das kann man dann ja alles schön im Test nachlesen. Ja. Wie gesagt, in Heft 7. Jetzt parallel zum Podcast, nämlich am 6.6. ist das am Kiosk. Was mir noch aufgefallen ist, wo ich so ein bisschen reingespiegelt habe, es waren eigentlich auch so zwei reine, ich sag mal, Sommerzelte dabei.
Ja.
Im Test.
Richtig.
Magst du da noch was zu sagen? Nachteil natürlich vielleicht nicht ganz so stabil, ne? Aber
genau, das waren die halt nicht so wahnsinnig sturmfest waren, aber immer noch mit starken Winden gut zurechtkommen. Und bei denen war das, da hatten wir drei Modelle insgesamt im Test gehabt, bei denen man das Innenzelt zuerst aufbaut. Also das Gestänge quasi am Innenzelt befestigt und dann steht nur erstmal das Innenzelt da. Und dann kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt ein schön Wetterzelter bin oder sage, ich gehe sowieso immer nur beim Sommer bei gutem Wetter raus, ich habe keine Lust auf Regen, dann kann man...
Es regnet nicht, ich habe keine Lust. Okay.
Ja, gut, es gibt ja solche Wetterlagen. Naja, oder man ist, ja, das kann man, glaube ich, schon. Und wenn es dann mal doch regnet, macht das ja nichts, die Dinger sind ja dicht. Dann kann man das auch so stehen lassen. Mhm. Also da muss ich gar nicht dieses Außenzelt noch da drüber werfen, weil das wäre dann der zweite Schritt. Außenzelt nehmen, rüberwerfen über das bereits stehende Innenzelt und dann unten noch so an den Eckpunkten fixieren und abspannen. Aber das macht man dann, wenn man halt nicht sicher ist, ob es nachts vielleicht doch tröpfelt. Wenn man aber genau weiß, hey, das Wetter ist super angesagt, es ist lauwarm, dann kann ich da drin übernachten, dann habe ich quasi ein Moskitonetz um mich rum. Und diese Also zwei von diesen drei Zelten, die sich so aufbauen lassen, bestehen auch fast nur aus Moskitonetz im Innenzelt.
Das heißt, man kann schön rausgucken.
Man guckt raus. Es ist ein schwarzes Netz, da kann man voll durchgucken. Und wenn es dann draußen dunkel ist, oder ja, dann kann man es zulassen. Man sieht aber trotzdem alles. Und man hat aber keine Mücken im Zelt. Man hat einen gewissen Windschutz, weil das Moskitonetz reicht jetzt nicht ganz runter bis zur Bodenwanne. Also da ist so ein kleiner Stück Stoff, der Wind abhält, ist noch oberhalb der Bodenwanne festgenäht. Der reicht dann so 30 Zentimeter vielleicht hoch. Dann streicht der Wind so gerade so eben über die Nasenspitze vielleicht. Aber wie gesagt, wenn es zu windig ist, macht man das Außenzelt halt drüber. Aber ansonsten ist das wirklich eine sehr komfortable Angelegenheit.
Vor allem, und es wenn ist man auch nicht so schwitzig. An diese heißen Sommer mal in den letzten Jahren denkt, ne? Bis auf den einen komplett verregneten da vor 3 Jahren, aber sonst waren die Sommer ja eher heiß, also da hältst du es ja im Zelt, selbst wenn es ein dünnes, leichtes ist und du hast alles offen, was so aufzumachen geht, hältst du es ja schon fast nicht
aus. Genau, da hat man wirklich auch einen tollen Luftaustausch, es ist schön warm und man hat auch am nächsten Morgen keinen Ärger mit Kondenswasser, was sich dann innen am Außenzelt dann niederschlägt und ja, was man dann wieder umständlich abtrocknen muss.
Wenn man und die kann man auch schön abspannen, also wenn man das nur innenzeltmäßig aufbauen.
Wenn man nur das Innenzelt aufbaut, dann kann man natürlich nur die Heringe unten an der Bodenwanne reinbringen, an der Seite nicht. Aber wie gesagt, wenn es stark windig wäre, dann würde ich auch sowieso das Außenzelt
drüber. Dann wird man das Außenzelt auch wieder drüber machen, da hast du recht. Und dann ist es ja auch wieder gut abgespannt. Ja, Da haben wir jetzt schon einen ganzen Haufen Zeug irgendwie gequatscht und erfahren. Der Zelttest klingt auch spannend, zumal ihr ja, wie gesagt, immer die Windmaschine drüber jagt. Also das ist auch von Bildern her immer ganz, ganz spannend. Ich glaube, es ist auch online was zu sehen, ne?
Ja, also
der Ralf, der Onliner, war ja dabei und genau, hat bestimmt wieder Ralf spektakuläre war dabei, unser Online-Redakteur, Sturmvideos gemacht.
Der hat die ganzen Videos aufgenommen von den Zelten. Also man kann da schauen, wie die Zelte, die wir jetzt im Test haben, im Wind stehen. Und zwar von der Längsseite und von der Querseite angepustet und wann sie quasi runtergehen und was dann passiert. Bei manchen passiert nämlich gar nichts. Die gehen runter und wenn der Wind nachlässt, macht es Pop und die stehen wieder. Und andere stehen dann auch, aber schief mit einem verbogenen Gestänge und wiederum andere bleiben einfach liegen und ist das Gestänge gebrochen.
Also es lohnt sich auch auf die Webseite mal zu gucken.
Ja, das lohnt sich immer.
auto-magazin.com. Natürlich lohnt es sich immer, aber wenn jetzt jemand scharf ist auf spektakuläre Zeltvideos, dann wird er da auch total fündig. Ansonsten lohnt es sich ebenso sehr, ins Heft 7 reinzugucken, ab dem 6.6. am Kiosk, weil der Boris hat mir nämlich schon vorher gesagt, er wird nicht vorher sagen, wie die Testsieger aussehen.
Nö.
Das darf man dann ruhig selber im Heft nachlesen.
Genau, oder auf der Website, da steht es.
Oder auf der Website. Also ihr seid herzlich eingeladen, nicht nur den Podcast anzuhören, sondern eben in das Heft 7 reinzugucken und parallel auf der Website spektakuläre Zelt-Windsturm-Videos zu gucken.
Ja, Boris, nicht nur das. Ich glaube, da sind auch Bilder vom Innenraum, wie es innen drin aussieht und so weiter.
Auch dazu.
Das hat der Ralf auch nochmal gefilmt, dass man so einen kleinen Eindruck bekommt, weil es macht schon viel aus, wie ist die Farbe, wie hoch ist das Zelt. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch abschließend. Es lohnt sich schon, Zelte vorher mal aufgebaut gesehen und vielleicht mal von innen auch gesehen zu haben und nicht nur nach den Werten im Katalog zu bestellen beziehungsweise zur Website. Es macht schon wirklich viel aus. Also auch die Höhenangaben, die dort auf der Website sind und die wir auch machen im Test, die beziehen sich ja immer nur auf einen Punkt. Also das ist dann irgendwie, man steht dann Innenzelthöhe 95, denkt man, jo, mei, reicht, wenn im Sitzen bin ich nicht größer. Aber das ist dann vielleicht nur ein einziger Punkt und den muss man dann genau treffen. Und dann sitzt man halt als Einziger in diesem hohen Punkt und der andere.
Und alle anderen dürfen sich drunter wegducken.
Genau, ne? Und also das macht schon echt wirklich viel aus und da gibt es sehr große Unterschiede bei den Zelten.
Also gut, auch schon dafür lohnt es sich dann, Ralfs Videos nochmal anzugucken mit schönen Innenaufnahmen und Innenpräsentationen. Ja, und dann, denke ich, hat man auch wieder richtig Bock rauszugehen und im Sommer zu zelten. Vielen
und
Dank,
auch keine Boris. Angst, dass einem das Zelt um die Ohren fliegt nachts.
Eben, das ist ja auch wichtig.
Wenn man das Richtige kauft.
Und das steht wiederum im Test.
Genau.
Damit hätten wir den Bogen wieder geschlossen. Boris, hat mich sehr gefreut, mal mit dir mal wieder über Zelte zu plaudern. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Immer gern.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.